Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Das Beamtenverhältnis. Wie kommt man da eigentlich hin? Was ist genau der Ablauf und was sind eigentlich Voraussetzungen, um am Ende des Tages verbeamtet zu werden? Hat eine Verbeamtung vielleicht sogar Konsequenzen? All das erfahrt ihr in unserem heutigen Shorty. Bevor wir diese ganzen technischen oder bürokratischen Fragen klären, möchte ich erstmal von dir wissen, Justus, wie wichtig war dir persönlich eigentlich die Verbeamtung?
Ja, ich muss sagen, so aus der Sicht des Lehrerseins war es mir schon wichtig, weil da dann doch ein paar Benefits dranhängen, die ich so nicht oder die ich so ungern abgeben möchte.
Da kommen wir auf jeden Fall nachher auch noch drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und ich, Punkt. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Da hängt für mich zu viel an positiven Dingen dran, die ich sonst so nicht hätte. Es hängen natürlich auch ein paar negative Dinge dran, nicht unbedingt für mich, aber meiner Meinung nach gesellschaftlich. Ja, aber daran kann ich als Einzelperson nur schwierig was ändern. Ja, Wie siehst du das?
Das stimmt. Ich finde, die Verbeamtung war für mich immer so, auch als ich dann schon im Lehrberuf war, so der letzte Schritt, der noch gefehlt hat. Und das ist jetzt vielleicht eine ziemlich persönliche Geschichte, aber halt auch so unsere Familienplanung hat das beeinflusst, ne? Also wir wussten ganz genau, an welchem Tag ich auf Lebzeit verbeamtet werden kann. Und wir haben uns dann schon so gesagt, das ist der letzte Meilenstein. Und ich habe mir dann vor allen Dingen auch gesagt, den möchte ich halt irgendwie noch mitnehmen, bevor ein neues Kapitel anfängt.
Ja, vielleicht wäre es erstmal ganz sinnvoll, darüber zu sprechen, was es da überhaupt gibt. Denn man muss beachten, dass es da verschiedene Beamtenverhältnisse gibt. Meist landet man erstmal, beziehungsweise beim Schuldienst landet man eigentlich in der Regel immer erstmal da. Nämlich beim Beamten auf Widerruf, das bist du im Referendariat. Und wie der Name schon sagt, auf Widerruf heißt, du kannst auch jederzeit wieder rausfliegen, wenn da irgendwas nicht passt. Das Ganze funktioniert mehr oder minder automatisch. Das heißt, du wirst in den Schuldienst eingestellt und wirst dann auf Widerruf verbeamtet. Das passiert mit allen Referendaren. Das heißt, da gibt es erstmal so auch keine wirkliche Auswahlmöglichkeit. Und ja, dann läuft es so ab, dass an diesem Tag dann auf das Grundgesetz schwörst, dass du deinen Dienst vernünftig vollrichtest und bist dann Beamter auf Widerruf. Das zweite Konstrukt ist dann der Beamter auf Probe. Das ist in der Regel dann, wenn du dein Referendariat abgeschlossen hast und dann mit einer Planstelle an eine Schule gehst. Das Ganze dauert 2 bis 3 Jahre und es geht quasi darum, ne, darum auf Probe sich zu bewähren. Und in dieser Zeit wird die Schulleitung mehrfach vorbeikommen und Lehrproben bei dir durchführen, so ähnlich wie das im Referendariat war. Guckt sich das an, ob du das nach wie vor gut machst. Und dann endet dann in der Regel das Verhältnis mit einer Beurteilung und auch einem Prüfungsunterricht wieder, der aber in diesem Fall nur bei der Schulleitung stattfindet. Und dann kommt die Lebzeitverbeamtung. Die ist dann eben am Ende der Probezeit. Man hat sich quasi bewährt und ja, wird dann entsprechend auf Lebzeit verbeamtet. Ganz wichtig ist aber hierbei schon bei der Lebzeitverbeamtung, dass man beachtet, dass es gewisse Anrechnungszeiten gibt, durch die das Ganze nach vorne verschoben werden kann. Da gehören zum Beispiel ein FSJ zu, ein Bundesfreiwilligendienst. Ich glaube, sogar vorangegangene Tätigkeiten, Arbeitstätigkeiten an der Schule. Du hattest ja zum Beispiel im Angestelltenverhältnis Tätigkeiten und die wurden auch verrechnet. Und da muss man ein bisschen gucken, dass das Schulamt das nicht verpennt.
So wie es bei mir war.
Ich wollte gerade sagen, ich gebe mal an dich ab.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, wie du gesagt hast. Ich war als angestellte Lehrkraft lange immer quasi als Vertretung unterwegs und all diese Zeiten wurden quasi gesammelt und dann musste ich so einen Antrag stellen, als ich dann letztendlich an meiner Stammschule war und Beamte auf Probe dort geworden bin. Und die wurden dann anerkannt. Und am Ende des Tages hätte das dazu führen müssen, dass ich halt eher auf Lebzeit verbeamtet werde. Das, wie gesagt, das wurde auch alles anerkannt, das war gar kein Problem, aber das Schulamt hatte dann vergessen, sich das zu notieren. Und da man immer nur zum 1. eines Monats verbeamtet werden kann und ich dann halt einfach mal vorsichtig irgendwann nachgefragt habe, war der 1. dann irgendwann vorbei. Und dann lagen die Sommerferien dazwischen. Da waren wieder 2 Monate vergangen, weil 2-mal quasi der 1. des Monats schon vorbei war und dann hatte sich das Ganze irgendwie um 3 Monate dann verschoben. Genau, eine Ergänzung hatte ich auch noch bei Beamte auf Widerruf. Also das, was automatisch im Referendariat passiert, da muss man tatsächlich noch nicht mehr irgendwo Spezielles hin, sondern das findet einfach im Studienseminar statt mit der Seminarleitung und da schwört man dann eben auf das Grundgesetz.
Aber es war ja beim Beamtenaufprobe auch so, das lief ja auch einfach in der Schule, ne? Quasi mit deinem da eingestellt sein oder da, ja, deinen Dienst verrichten.
Da musste ich noch nicht mal mehr schwören tatsächlich.
Doch, ich schon. Bei der Lebenszeitverbeamtung musste ich nochmal schwören.
Nee, musste ich auch nicht.
Ehrlich nicht? Ich musste.
Echt?
Ja.
Ich habe ja sogar gesessen, so ganz gechillt.
Nee, ich musste. Wichtig ist vielleicht auch, dass da so ein bisschen was dranhängt, ne? Also es geht nicht, dass einfach jeder verbeamtet wird. Das ist ja irgendwie schon ein Vertrauensverhältnis zum Dienstherrn und das wird nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. Dazu gehört unter anderem natürlich ein sauberes Führungszeugnis. Also wer in der Schule arbeitet, der kann sich nicht vorher irgendwas zu Schulden kommen lassen.
Ich glaube sogar erweitertes Führungszeugnis.
So ja, ich meine, hast du recht, ja. Dann muss natürlich das zweite Staatsexamen bestanden sein, wobei das sicherlich in nächster Zeit auch nach und nach sicherlich aufgeweicht werden wird, wenn das mit dem Lehrermangel so weitergeht, müssen wir mal schauen. Natürlich braucht man ein Gutachten der Schulleitung, also in irgendeiner Weise eine Bestätigung, dass man sich bewährt hat. Eine Altersgrenze muss eingehalten werden, die kann sich nach Bundesland unterscheiden, liegt aber immer mal wieder so bei 40 Jahren, teilweise auch höher. Und ich glaube, man muss auch deutsche Staatsangehörigkeit haben, oder Julia?
Ja, oder in irgendeiner Weise muss das irgendwie also ich hatte das vorhin nur kurz nochmal bei der GEW nachgeguckt. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man eine Doppelte hat und so weiter, aber in irgendeiner Weise muss man deutscher Staatsbürger sein oder das muss anerkannt worden sein. Was du gerade gesagt hast zu dem erfolgreichen Gutachten der Schulleitung, das ist gar nicht so unwichtig, denn in der Zeit, in der man Beamter auf Probe ist und diese Lehrproben immer bei der Schule hat, ne, meistens ist es ja pro Fach einmal und dann jeweils nochmal auf jeden Fall einmal in der Sek 1 und in der Sek 2. Und diese Probezeit kann sich einfach auch verlängern, wenn die Schulleitung das Gefühl hat, dass du irgendwie ja nicht fähig bist, wie man das so sagen kann. Also dass es fachlich oder pädagogisch oder so nicht stimmt und dann musst du halt vielleicht nochmal einen Besuch zeigen und nochmal einen Besuch oder nochmal eine Ausarbeitung plus einen Besuch und dann kommt vielleicht auch nochmal jemand anders von der Schulleitung dazu. Also das sollte man, diese Besuche, wir haben die am Anfang ein bisschen überschätzt, aber das ist halt gar nicht verkehrt, wenn man sich zu viel Mühe gibt, als wenn es dann am Ende heißt so, ich würde sie jetzt gerne nochmal sehen. Das ist halt irgendwie dann auch, ich meine, das ist ja auch am Ende der Chef oder die Chefin und wer will halt schon so einen Eindruck hinterlassen, ne? Also ich würde da schon sagen, man kann einfach auch mal bei Kollegen nachfragen, ne, wie wird das hier so gehandelt? Und selbst wenn die sagen, ja, das ist eher locker, dann sollte man sich gut vorbereiten. Das muss jetzt keine Examenstunde sein, aber einfach ein vernünftig vorbereiteter Unterricht.
Ja, und im Zweifel einfach nochmal nachfragen, ne? Also auch da Fragen kostet nichts.
Ja, oder
vielleicht
erstmal
unter
fragen.
Kollegen hören, ja. Und wenn dann keiner so richtig was dazu sagen kann, dann Schulleitung fragen, hier, was brauchst du denn alles?
Genau.
Willst du Sitzplan haben, willst du dies haben, willst du das haben? Aber immer erstmal grundsätzlich davon ausgehen, meiner Meinung nach, genau, dass es laufen soll wie im Ref.
Genau.
Ja, und dann natürlich die sagenumwobene Gesundheitsprüfung, die bestanden werden muss beim Gesundheitsamt. Und zwar gehören dazu ein Sehtest und ein Hörtest unter anderem, dann ein eingehaltener oder in irgendwie in Norm stehender BMI. Es wird ein kleiner Gleichgewichtstest durchgeführt, so war das zumindest bei mir. Und es wird sich auch die Wirbelsäule angeguckt und mittels eines Interviews festgestellt, wie man psychisch drauf ist. Das fand ich tatsächlich gar nicht so wild. Bei mir, also ich wurde auch zum Augenarzt noch geschickt. Und ich habe tatsächlich am linken Auge ein bisschen Probleme schon, seitdem ich ganz klein bin. Also da habe ich einfach ein schwächeres Sichtfeld. Das war aber an sich kein Problem. Ja, also von daher, ich glaube, der größte Faktor ist da tatsächlich Psyche. Aber du kannst uns da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen, oder? Also ich meine, da mit deinem Asthma war ja da, glaube ich, auch nichts weiter, oder?
Genau, also Vorerkrankungen erfassen die natürlich auch. Und da geht es dann immer so ein bisschen um die Frage, wird deine Vorerkrankung in naher Zukunft oder in Zukunft dafür sorgen, also muss der Staat fürchten, dass du deswegen ausfällst. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein gut eingestelltes Asthma hast oder ein gut eingestellte Neurodermitis oder was fällt mir noch so ein an chronischen Krankheiten, womit man eigentlich sagen kann, da wird dem Staat erstmal in der Weise kein Ausfall durchkommen, da hat die noch nicht mal bei mir dann weiter irgendwie gefragt. Wichtig ist, man muss alles angeben, wahrheitsgemäß. Das ist ja wie bei der privaten Krankenversicherung, man kriegt da wirklich so einen Fragebogen und das ist wichtig, sonst hat es wirklich rechtliche Konsequenzen. Und der Punkt, den du gesagt hast mit der Psyche, das darf man echt nicht unterschätzen. Also wer schon im Studium oder in seiner Vergangenheit allgemein, auch in Behandlung und so weiter war, all das wird da auch erfasst. Und gerade mit sowas wie Burnout und so weiter ist dem Staat natürlich im Gegensatz zu sowas wie einer Hauterkrankung schnell dabei zu sagen, okay, wer einmal Burnout hatte, der könnte halt eine Gefahr für uns sein, dass er nicht mehr arbeitet, im Gegensatz zu jemandem, der eine Hauterkrankung hat. Also da wirklich auch im Vorfeld gucken. Und man kann ja auch einfach Sitzungen in Anspruch nehmen, die man zum Beispiel privat bezahlt hat. Ne, sodass es erstmal nirgendwo aufgetaucht ist, wenn man sich irgendwo in Behandlung gibt. Ich denke mal, die unterscheiden da schon nochmal, wenn jemandem zum Beispiel in der Kindheit was zugestoßen ist und man in irgendeiner Weise so eine Traumabewältigung macht, als wenn es jetzt wäre wegen Burnout.
Ja, man darf natürlich dabei nicht vergessen, dass es ja trotzdem dieses Interview gibt. Ne? Also in irgendeiner Weise wird man schon darauf kommen, wenn man was hat und gerade wenn es was Tiefergehendes ist.
Stimmt, sie fragen genau. Auch sowas wie, haben sie sich in der Vergangenheit überfordert gefühlt?
Ja.
Wie fühlen sie sich an der Schule? Also da sollte man jetzt nicht seinen alten... Also
das ist auch, es bleibt nicht so an der Oberfläche, da kommt noch ein bisschen mehr. Und da muss man einfach auch tatsächlich sagen, das hat ja auch einen Hintergrund, dass es diesen Fragebogen gibt. Und man sollte sich dessen einfach bewusst sein und sich vorher ganz klar machen, ja, wo man da so steht, Richtung psychische Gesundheit.
Ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt auch nicht die Gelegenheit, wo man dem Arzt erzählt, dass das Reif sehr belastend war, dass man lauter neue Klassen hat, ne? Also das ist an der Stelle dann auch nicht der Punkt. Normale Belastung gibt es ja erstmal für alle.
Das ja, zumal man sagen muss, das ist ja auch, also ich weiß nicht, wie die das dann interpretieren, aber aus meiner Sicht ist das erstmal irrelevant. Also jeder hat irgendwo mal ein bisschen Stress. Ja, mein Gott. Aber es geht ja hier darum, ob du tiefgreifende psychische Probleme hast.
Ja.
Und wenn du dann natürlich irgendwie da anfängst, eine halbe Stunde vor dich hinzuweinen, dann könnte das vielleicht ein bisschen schwierig werden.
Ja, um das Ganze abzuschließen, bei meinem Amtsarztbesuch, Justus musste ja nochmal zum Augenarzt. Vielleicht hätte ich nochmal zum Ohrenarzt gemusst. Aber, also ich weiß nicht, ich musste so ein Piepen unterscheiden zwischen dem rechten und dem linken Ohr. Ich weiß auch nicht so genau, was das, also der Lärm im Klassenraum ist da ja gar nichts gegen dieses kleine Piepen. Und irgendwann wurde das immer leiser und ich konnte es nicht mehr zuordnen. Und dann ging die Kirche, und man musste immer so aufs Ohr zeigen, und dann gingen zum Glück die Kirchenglocken los. Und dann sagte sie nur so bei den letzten fünf, naja, es ist jetzt sowieso so laut oder so. Der Anfang war ja gut und dann war ich tatsächlich auch ganz froh. Ich denke nicht, dass da was rausgekommen wäre, aber den Kirchenglocken war ich dankbar.
Schwachhörig.
Genau, schwachhörig. Machen wir mal weiter mit den Konsequenzen. Also was hat das Beamtentum eigentlich persönlich für Konsequenzen für jemanden, der da verbeamtet wurde?
Ja, das Erste, was natürlich auch irgendwie immer mitschwingt, ist die private Krankenversicherung, die sich in diesem Fall natürlich total lohnt. Man sollte sich zuallererst mal vor Augen führen, private Krankenversicherung versus gesetzliche Krankenversicherung sind bei einer vollen Stelle ungefähr 1.000 Euro netto im Monat Unterschied. Sagen wir mal, es sind 600. Man muss ja seine private Krankenversicherung da noch bezahlen und von daher ist es auf jeden Fall eine Menge Geld. Wobei das ja dann 50% des Beitrags sind und die anderen 50% vom Land getragen werden. Das heißt, unterm Strich bleibt mir also mehr netto vom Brutto. Und das Zweite ist natürlich damit verbunden, dass ich keine Rente bekomme wie andere Angestellte, sondern entsprechend als Beamter eine Pension, die dann auch tatsächlich ein bisschen höher ist. Also klar zahlt man dann da auch wieder Steuern drauf später, aber die ist definitiv höher als eine Rente. Und das Letzte, womit man natürlich sich irgendwie verpflichtet, man wird ein bisschen immobiler. Also du kannst nicht einfach sagen, ich kündige und ich bewerbe mich woanders neu, sondern es läuft dann alles per Versetzungsantrag. Das heißt, du bittest letzten Endes hier dann das Land, bitte lass mich doch woanders hingehen. Und die können dann genauso gut Nein sagen. Und dann hast du halt Pech gehabt. Also von daher ist es tatsächlich einfach so ein bisschen, ja, gebundener, ne?
Ja, oder teilweise kann der Dienstherr auch, so wie es bei mir zum Beispiel war, einfach am letzten Schultag, letztes Jahr in den Sommerferien, kam meine Schulleitung und rief an und sagte, ja, du wirst abgeordnet für einen Französischkurs. Da war der Unterricht in der Oberstufe nicht gedeckt. Und das sind dann halt so Punkte, da kann man dann halt als Beamter, ne, da hat man auch Möglichkeiten mit dem Personalrat und so weiter, aber man hat halt weniger einfach Spielraum für so Abordnungen oder wenn an Grundschulen der Unterricht zuerst gedeckt werden muss und dann am Gymnasium, dann wird teilweise halt gefragt, wer würde es machen und wenn sich keiner findet, wird halt irgendjemand vom Dienst
Dienst also es gibt ein gewisses Mitspracherecht, aber irgendwer muss dann natürlich ran, ne?
Und im Umkehrschluss ist man als Angestellter dann halt, ne, kündbar, aber halt, man hat auch eine höhere Flexibilität. Man ist in der gesetzlichen Krankenversicherung, hat dann zum Beispiel auch da die Möglichkeit, einen Familienbeitrag zu machen. Das gibt es ja in der privaten Krankenversicherung nicht. Aber insgesamt gibt es natürlich weniger Gehalt. Das muss man ganz klar so sagen, wenn jemand abwägt, dass das einen großen Unterschied macht. Ja, zusammenfassend kann man also sagen, dass der Ablauf der Verbeamtung quasi in 3 Schritten ist. Einmal im Referendariat, wenn du Beamter oder Beamtin auf Widerruf wirst, danach eine Beamtenverhältnis auf Probe hast und am Ende das Ganze quasi mit der Lebzeitverbeamtung abgeschlossen wird, dass es einige Voraussetzungen gibt, um diese Lebzeitverbeamtung zu bekommen, unter anderem halt diese Gesundheitsprüfung. Und gerade wenn da vielleicht Zweifel bestehen, dann kann man ja auch zum Beispiel für den BMI, dann gibt es natürlich auch in dieser ganzen Zeit, bis die Lebzeitverbeamtung stattfindet, die Möglichkeit, an so etwas zu arbeiten. Was man aber auch wissen muss, ist, dass das Beamtentum sozusagen Konsequenzen hat, in diesem Fall abseits der Möglichkeit, die einem fehlt, ne, auf das Recht zu demonstrieren, sind es ein höheres Nettogehalt, Pensionen statt Rente, die meistens oder tendenziell immer höher ist, aber auch eine gewisse Immobilität, weil man dem Staat verpflichtet ist und sich quasi als Arbeitskraft vollständig zur Verfügung gestellt hat.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.